Grada und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Das Medikament. Wann immer es ihm möglich war, traf sich Ludwig die nächsten Wochen mit seiner neuen Familie. Er schaute oft in Evas Wohnung vorbei und auch Herbert freute sich inzwischen über die Besuche seines Vaters. Sie aßen zusammen und unterhielten sich gemeinsam über den Alltag des jeweils anderen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Eva und Ludwig wieder körperlichen Kontakt hatten. Sie liebten sich und es erschien ihnen als die natürlichste Sache der Welt. Die gemeinsame Familie, die sie sich vor ihrer schicksalhaften Trennung so sehr wünschten, war jetzt Realität. Eva war die ganze Zeit in München eine selbstständige, alleinerziehende Mutter gewesen. Ein seltener Zustand zur damaligen Zeit. Jetzt war alles fast normal. Sie hatte ihren Mann und Herbert seinen Vater. Ludwigs andere Familie hingegen sah ihn nur mehr selten. Seit dem mitgehörten Telefonat wusste Katrin von Ludwigs Doppelleben. Eine Unterhaltung zwischen beiden blieb jedoch aus. Ludwig scheute den Kontakt zu ihr und Katrin versank immer tiefer in einem Strudel einer inzwischen manifesten Depression. Das eine bedingte das andere. Die Depression ließ die Aufarbeitung ihrer Eheprobleme immer schwieriger erscheinen. Je länger das klärende Gespräch ausblieb, umso stärker wurde die Depression. Katrin fühlte sich nutzlos, unfähig und motivationslos. Sie verließ kaum mehr das Haus, aß nur wenig und pflegte keinerlei Kontakte zu anderen Personen. Sogar der Umgang mit Gudrun wurde zu einer zunehmenden Belastung für sie. Für das Mädchen war es, als ob sie mit dem Verlust des kleinen Bruders am gleichen Tag auch Mutter und Vater verlor. Die Mutter war kaum mehr ansprechbar, der Vater nur noch selten zu Hause. Für Gudrun blieb somit nur mehr Frau Germa, die Haushälterin der Familie, als Ersatzmutter. Ludwig war dies durchaus bewusst. Seine Ehefrau sprach nicht mehr mit ihm, seine Tochter sah ihn nicht mehr. Aber er konnte. Nein. Er wollte an dieser Situation nichts ändern. Zu wichtig war ihm inzwischen der Kontakt zu Eva. Und wann immer er in Gewissensnöte bezüglich Katrin und Gudrun kam, fokussierte er sich auf seine Arbeit. Sein Labor wurde mit den modernsten Geräten ausgestattet. Das Personal wurde verdoppelt. Boots hatte all seine Zusagen eingehalten. Die Firma wuchs und wuchs. Geld schien in ausreichender Menge vorhanden zu sein. Und Bernhard? Bernhard war glücklich, nach dem Unfall rasch wieder seiner normalen Tätigkeit nachgehen zu können. Er machte sich große Vorwürfe, aber Ludwig schien ihm nicht böse zu sein. Im Gegenteil, er hatte sogar das Gefühl, dass dieser den Kontakt zu ihm intensivierte. Ludwig besuchte ihn oft in seiner Wohnung und mittags gingen sie beide gemeinsam in die Kantine zum Essen. Am Samstag besuchten sie gelegentlich ein Fußballspiel oder hörten sich die Übertragung im Radio an. Bernhard war einfältig. Aber er spürte, dass Ludwig etwas beschäftigte. Dafür kannte er ihn schon zu lange. Eines Samstagnachmittags kam es zu dem erwarteten Gespräch. Sie saßen in Bernhards Wohnung am Küchentisch und hörten im Radio der Fußballübertragung zu. Als ihre Mannschaft ein Tor schoss, fing Bernhard wie ein kleines Kind zu jubeln an. Ludwig blieb jedoch still. »Sag mal, Ludwig«, begann Bernhard schließlich, »freust du dich denn gar nicht? Stimmt was nicht?« »Bernhard«, erwiderte Ludwig zögerlich nach einer Weile, »du bist seit meiner Kindheit mein bester Freund. Ich denke, dass ich dir etwas erzählen sollte. Wenn du meinst, Ludwig?« Ludwig stand auf und drehte den Ton des Radios leiser. »Den Sieg werden sie sich nicht mehr nehmen lassen«, brummte er vor sich hin. »Kannst du dich noch an Eva erinnern?«, fragte er jetzt Bernhard. »Ja, natürlich kann ich das. Denkst du immer noch so oft an sie?« »Ja, das tue ich. In letzter Zeit sogar gehäuft. Und weißt du was? Ich habe sie vor einigen Monaten wieder getroffen. Es war kurz nach dem Unfall mit dem Flüssigstickstoff. Aber das ist ja wunderbar«, sagte Bernhard. »Das ist es in der Tat. Aber stell dir vor, Bernhard, Eva und ich, wir haben sogar einen gemeinsamen Sohn. Er heißt Herbert und wird bald 16 Jahre alt.« »Ich glaube es nicht, Ludwig. Darf ich die beiden, Eva und deinen Sohn, bei Gelegenheit kennenlernen?« »Ich denke schon, warum nicht? Wenn ich die beiden das nächste Mal sehe, werde ich etwas vereinbaren. Wir können uns ja demnächst zu viert zum Essen treffen.« »Sehr, sehr gerne, Ludwig. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber weiß denn Katrin auch was davon?« fragte Bernhard besorgt. »Nein, das weiß sie nicht. Und ich bitte dich, weder ihr noch Herrn Direktor Boots etwas zu erzählen. Das bleibt unter uns, ja? Sicher, Ludwig, sicher. Kannst dich darauf verlassen. Katrin würde sowieso nie mit mir sprechen wollen. Du weißt schon, warum. Ludwig nickte. Mit dem Herrn Direktor Boots ist es ganz anders. Der scheint mich sogar zu mögen. Jedes Mal, wenn er mir begegnet, grinst er mich an und fragt immer wieder, wie es mir geht. Früher kannte er mich nicht mal. Und nach den Ereignissen im letzten August hätte ich eher erwartet, dass er mich ebenfalls hasst. Komisch, oder? Ich glaube, Bernhard, dass das mit einer zweiten Sache zusammenhängt, die ich auch mit dir besprechen wollte. Bernhard blickte Ludwig erwartungsvoll an, während dieser sich nachdenklich das Kinn rieb. Ich weiß nicht, wie und wo ich am besten anfange, begann jetzt Ludwig. Dir ist bewusst, dass ich mich in meinem Beruf mit der Entwicklung neuer Medikamente beschäftige, oder? Bernhard nickte. Gut. Jetzt stell dir bitte mal vor, Bernhard, dass du die Möglichkeit hast, bei der Entwicklung neuer Therapien zur Heilung oder Linderung von Krankheiten mitzuwirken. Ich? Fragte Bernhard verständnislos. Ich habe doch keine Ahnung, wie das geht und was man da so machen muss. Ich bin Arbeiter und kein Wissenschaftler. Ludwig musste jetzt lachen. Keine Sorge, Bernhard, so meine ich das nicht. Bernhard war nun sichtlich erleichtert. Es geht mir eher darum, deine speziellen Fähigkeiten, Bernhard, für andere, kranke Menschen nutzbar zu machen. Tut mir leid, Ludwig, aber ich verstehe kein Wort. Fängst du jetzt wieder mit den alten Geschichten an, dass ich so besonders bin? Denk doch mal nach, Bernhard. Wie war denn das im Krieg? Man schießt auf dich und nach 2 Tagen stehst du auf, als ob nichts gewesen sei. Wie war das denn mit Dirlewanger? Er sticht mit einem Messer auf dich ein. Und ein paar Stunden später beklagst du außer Rückenschmerzen nichts. Und wie du das Bad in Flüssigstickstoff überstanden hast, das dürfte dir ja auch noch in bester Erinnerung sein. Ludwig suchte den direkten Blickkontakt zu Bernhard, während dieser verlegen zur Seite blickte. Ist das denn alles normal, Bernhard? Fragte Ludwig. Na ja, für mich schon, Ludwig. Ich kenne das doch gar nicht anders, antwortete Bernhard etwas betroffen. Ludwig stand auf, ging zum Kühlschrank und holte für sich und Bernhard jeweils eine Flasche Bier. Er öffnete die Flaschen und gab eine davon Bernhard. Prost, mein Freund. Sie stießen an und tranken direkt aus der Flasche. Bernhard, sagte Ludwig, als er wieder Platz nahm. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich möchte dich nicht als Versuchskaninchen missbrauchen. Aber wärst du damit einverstanden, wenn ich einige Untersuchungen mit dir durchführe, dir Blut und gegebenenfalls auch Gewebeproben entnehme? Die Wissenschaft entwickelt sich zurzeit rasant weiter. Wir haben derzeit Methoden zur Verfügung, von denen wir vor dem Krieg nur geträumt haben. Diese möchte ich nutzen, um vielleicht das zu finden, was auch immer es ist, das dir hilft, Verletzungen so rasch zu überwinden. Wenn du meinst, Ludwig, wenn ich dir helfen kann, anderen Menschen zu helfen, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Er hielt ihm seine Flasche zum Anstoßen hin. Prost, Ludwig. Prost, Bernhard, sagte Ludwig. Und danke. Mit dem Frühjahr 1955 begann Ludwig mit Bernhard an dem neuen Medikament zu arbeiten. Selbst wenn er es ihm gegenüber verneint hatte, Bernhard war sein Versuchskaninchen. Er nahm immer wieder Blutproben, analysierte den Urin, entnahm Gewebeproben aus der Bauchhaut und aus dem Oberschenkelmuskel. Er punktierte das Knochenmark und die Gehirnflüssigkeit. Gerade letztere beiden Eingriffe waren sehr schmerzhaft. Bernhard ließ sich aber nichts anmerken, wollte er doch seinem Freund helfen. Dann folgten Untersuchungen des Herzens und des Bewegungsapparats. Einmal in Ruhe und einmal unter maximaler Belastung. Es wurden Sehtests, Hörtests, Riechtests und Geschmackstests gemacht. Er musste Rechenaufgaben lösen und wurde nach seinen Ess- und Schlafgewohnheiten befragt. Alles wurde vermessen, analysiert und dokumentiert. War ein Ergebnis unklar, wurde der Eingriff wiederholt. So ging es über Wochen. Am Ende der Untersuchungen stellte man fest, dass die Zusammensetzung jeglicher Körperflüssigkeiten sich nicht von der Normalbevölkerung unterschied. Die Belastungsfähigkeit war über, die Intelligenz Bernhards unterdurchschnittlich. Ein spezieller Faktor, auf den man aufbauen konnte, ließ sich nicht identifizieren. Als nächstes begannen die Tierversuche. Kaninchen wurden mit kochendem Wasser verbrüht. Das verletzte Areal wurde anschließend entweder mit dem aus Bernhards entnommenen Blutserum oder anderen Vergleichsflüssigkeiten behandelt. Es ließen sich keine Unterschiede feststellen. Anschließend wurden die Tiere immunisiert. Den Kaninchen wurde Bernhards Blutserum in den Kreislauf gespritzt, sodass diese Antikörper dagegen bildeten. Das entnommene Kaninchenserum wurde gereinigt. Erneut wurde mittels Auftragung oder Injektion der Einfluss des Serums auf die Wundheilung untersucht. Wieder war kein Unterschied feststellbar. Um eventuelle methodische Fehler auszuschließen, wurden alle Experimente aufwendig wiederholt. Das Ergebnis? Nichts. Kein Ansatz erwies sich als wegweisend. Jede Methode, jedes Experiment war umsonst. Ludwig war verzweifelt. Er schuftete wie ein Besessener, ohne nur im Ansatz Erfolg zu haben. Gudrun und Katrin waren für ihn fast nicht mehr existent. Er war nur selten zu Hause und schlief entweder im Labor oder war bei seiner Zweitfamilie. Aber auch Eva und Herbert spürten den zunehmenden Druck und die Belastung, die auf Ludwig lastete. Er war oft ungeduldig und gereizt. Seine Besuche wurden weniger. Ende des Jahres 1955 musste sich Ludwig sein Versagen eingestehen. Er wusste als Leiter der Entwicklungsabteilung nicht mehr weiter. Er bat um einen Gesprächstermin bei seinem Schwiegervater. Boots empfing ihn mit breiten Grinsen in seinem Büro. »Ludwig, Schwiegersohn«, begann Boots. »Schön, dich zu sehen. Wie geht es denn unserem Genie? Du kommst, um mir den erfolgreichen Abschluss der Entwicklung des Wundermedikaments mitzuzahlen? Wurde ja auch so langsam Zeit.« Er zwinkerte ihm zu und tätschelte ihm mit seiner rechten Pranke die Schulter. »Grüß dich, Gerald«, begann Ludwig. »Ehrlich gesagt, geht es mir eher schlecht.« »Siehst doch schlecht aus, Ludwig«, sagte Boots mit gespielter Besorgnis. »Gibt es Ärger mit Katrin? Ach, mach dir mal keine Sorgen, das wird schon wieder. Ich kenne sie. Na komm, jetzt setz dich mal hin. Kaffee?« Ludwig schüttelte den Kopf und nahm auf der Sitzecke im Büro Platz. »Das ist es nicht. Wegen Katrin bin ich nicht hier«, begann er. »Meine Versuche machen mir Sorgen. Nachdem wir Bernhard intensiv untersucht haben und diverse Proben entnommen haben, sind wir leider keinen Schritt weitergekommen. Wir haben alles versucht. Alle übrigen Experimente durchgeführt, Testreihen gestartet, Ex-Vivo-Versuche, In-Vivo-Versuche, aktive Immunisierung, passive Immunisierung. Mit Erfolg? Leider nein, Gerald. Es tut mir leid, aber ich fürchte, dass ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin gescheitert.« Boots legte den Kopf in den Nacken und blies die Backen auf. »Puh, soll das heißen, dass du ein ganzes Jahr umsonst gearbeitet hast?« Er nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. Ludwig schwieg und starrte auf den Boden. »Das ganze Geld? Ludwig, du, einer der talentiertesten Wissenschaftler, die es gibt, hat versagt? Ich war der festen Überzeugung, dass dein Freund zu einer Goldgrube für uns wird. Warum hast du denn den Code von diesem Bernhard nicht knacken können?« Ludwig war weiter ratlos. Er starrte nachdenklich auf den Boden und vermied jeglichen Blickkontakt. Boots klatschte sich mit den Händen auf beide Oberschenkel, erhob sich und stellte sich vors Fenster. »Wie soll es jetzt weitergehen, Ludwig?« fragte er mit Blick auf das Firmengelände. »Was hast du gesagt?« fragte plötzlich Ludwig leise. »Na, wie es jetzt weitergehen soll, das habe ich gefragt«, antwortete Boots und drehte sich wieder zu Ludwig. »Nein! Das zuvor!« Ludwig hob seinen Kopf und blickte auf Boots. Was meinst du?« fragte Boots verwirrt. »Talentierter Wissenschaftler? Bernhard? Code?« »Code! Das ist es!« rief Ludwig. Boots blickte verwirrt. »Code! Genetischer Code! Wie konnte ich nur so dämlich sein?« Ludwig stand auf und ging wild gestikulierend durch den Raum. »Mein Gott, das ist alles schon bekannt. Schrödingers Theorie des genetischen Codes, Averys Untersuchungen zur DNA als Träger der Erbsubstanz, die Publikation von Watson und Crick vor 2 Jahren in Nature. Und ich Idiot, ich Hornochse, ich arbeite mit Serum und Proteinen. Es sind Bernhards Gene, seine Erbanlagen, sein Code. Bernhards Zellen regenerieren abnorm. So wie die Bärtierchen im Labor aufgrund des genetischen Codes das sind, was sie sind. Nämlich Bärtierchen mit all den ihnen zugeschriebenen Fähigkeiten. Die Lösung war die ganze Zeit da. Ich habe es gelesen, habe es gewusst, nur war ich zu dämlich, das Wissen auch umzusetzen und anzuwenden. Ludwig, was soll das? Ich verstehe kein Wort von dem, was du da von dir gibst. Ich kann nur feststellen, dass du einen Haufen Geld für scheinbar nichts verbraucht hast.« Boots war jetzt sichtlich erbost. »Es tut mir leid, Gary«, sagte Ludwig. Er sprach Boots das erste Mal mit Gary statt mit Gerald an. »Ich habe einen großen Fehler begangen, aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Du hast mich auf die Lösung gebracht. Gib mir noch etwas Zeit, bitte, Gary. Ein paar zusätzliche Monate.« Ludwig setzte sich wieder und blickte erwartungsfroh auf Boots. »Du willst weiter Geld? Mehr Geld?« fragte Boots trocken. »Ja, das will ich. Aber ich kenne jetzt die Lösung. Glaub mir, wir werden erfolgreich sein«, antwortete Ludwig mit glänzenden Augen. Boots inhalierte an seiner Zigarette und dachte nach. »Die Geschäfte laufen gut, Ludwig. Wir machen viel Geld durch die Öffnung der Märkte, aber dennoch habe ich keine Lust, in unsinnige Spielereien zu investieren. Weiß ich, Gerald, hast ja recht. Aber ich habe jetzt eine Lösung, bitte glaub mir. Na gut, Ludwig, mach weiter. Aber in 6 Monaten verlange ich, dass du mir ein positives Ergebnis lieferst. Boots blickte drohend in das Gesicht seines Schwiegersohns. Das werde ich, Gerald. Danke für dein Vertrauen. Sie reichten sich die Hände. Ludwig verließ mit einer Mischung aus Ärger über sich selbst und Freude über die scheinbare Lösung des Problems das Büro. Wie konnte ich nur so blind sein? Brummte er vor sich hin und schüttelte den Kopf. Ludwig zog den Mantel an, ging sofort zu seinem Auto und fuhr in das Klinikviertel. Sein Ziel war die medizinische Bibliothek der Universität. Er nahm sich Block und Stift und ging sämtliche relevante Literatur der letzten Jahre durch. Er suchte nach Methoden zur Chromosomenanalyse und DNA-Extraktion. Weiter fokussierte er sich auf Publikationen zur Zellisolierung und Zellkultivierung. Er las, überlegte und notierte, bis er alle notwendigen Informationen zusammen hatte. Anschließend fuhr er zurück in sein Labor. Er arbeitete sämtliche Details aus, blätterte durch diverse Kataloge für Labormaterialien und schrieb Bestelllisten und Verfahrensanweisungen zur Durchführung der anstehenden Experimente. Am nächsten Morgen, die ersten Arbeiter traten ihren Dienst an, war er fertig. Erschöpft, aber zufrieden lehnte er sich in seinen Bürostuhl zurück und schlief ein. Der Ansatz, der jetzt von Ludwig gewählt wurde, war komplett anders. Er fokussierte sich nicht mehr auf irgendein Wunderserum. Für jegliches Experiment stand jetzt die Kultivierung, Vermehrung und Nutzung von Bernhards Körperzellen im Vordergrund. Als gänzlich neues Verfahren sollte die Zellkulturtechnologie angewandt werden. Ludwigs Ziel war, Zellen zu züchten und diese somit in gewisser Weise unsterblich zu machen. Die Methode übernahm er aus einer Publikation aus einem US-amerikanischen Labor in Baltimore. Dort hatte man 1951-52 es erstmal geschafft, menschliche Zellen einer Krebspatientin zu züchten und über lange Zeit zu vermehren. Diese Zellen wurden somit unsterblich. Gleiches sollte nun mit Bernhards Körperzellen geschehen. Alle Labore in der Firma wurden mit erheblichem Aufwand dementsprechend umgerüstet. Als die Vorbereitungen liefen, dachte Ludwig zurück an ein Erlebnis mit Bernhard während ihrer gemeinsamen Kindheit. Sie waren beide um die 13 Jahre alt gewesen und ernteten damals Kartoffeln im Gemüsegarten des Münchner Waisenhauses. Man führte Knabengespräche über die Fortpflanzung. Ludwig hatte sich damals über Bernhards Unwissenheit amüsiert. Dieser war der festen Überzeugung gewesen, dass sich Menschen ähnlich wie Kartoffeln vermehrten. Was hätte der damals gesagt? Von den Kartoffeln, die wir heute ernten, essen wir nicht alle. Ein paar lassen wir austreiben und pflanzen sie im nächsten Jahr ein. Daraus entstehen dann viele neue Kartoffeln, die wir dann im September wieder ernten können. Kann es nicht genauso mit uns Menschen sein? Tja, Bernhard, in gewisser Weise hattest du damals doch recht. Nur werde ich statt Kartoffeln Zellen deines Körpers nehmen und statt deines Ackers benutze ich das Wachstumsmedium der Zellkultur. Wir werden nicht nur ein neues Medikament herstellen, wir werden auch vollständig neue Fertigungswege etablieren. Dank dir, Bernhard, werde ich Großes, ganz Großes zustande bringen. Einige Wochen nach Ludwigs Gespräch mit Boots waren alle Vorbereitungen erledigt. Für die Kultur fehlten jetzt nur noch die Zellen, Bernhards Zellen. Erneut wurde Gewebe aus unterschiedlichen Stellen aus Bernhards Körper entnommen. Alle Gewebepartikeln wurden sofort nach Entnahme mit Flüssigstickstoff konserviert. Anschließend erfolgte nach entsprechender Vorbehandlung die Anzucht auf Zellkulturplatten in speziellen Brutkästen. Täglich wurden die Kulturen unter dem Mikroskop begutachtet. Ludwig achtete darauf, ob sich die Zellen vermehren oder in den Platten ausbreiten würden. War er am Anfang voller Enthusiasmus, so wurde er mit Beginn der ersten Experimente enttäuscht. Es passierte nichts, gar nichts. Die isolierten Zellen teilten sich nicht. Sie starben aber auch nicht ab. Es war, als ob sie dauerhaft schliefen. Er wartete Tage, er wartete Wochen. Veränderungen waren nicht feststellbar. Die Ergebnisse entsprachen in keiner Weise den in der Fachliteratur beschriebenen Resultaten. Ludwig änderte daher die Methodik. Er experimentierte jetzt mit unterschiedlichen Nährmedien. Leider war das Ergebnis identisch. Er entnahm Knochenmarks aus Bernhards Beckenknochen, da er von den blutbildenden Zellen eine höhere Teilungsrate erwartete. Das Ergebnis? Keine Veränderung. Es war wie verhext. Die Zellen wurden auf die Kulturplatte gebracht und dann nichts, weder Wachstum noch Untergang. Der immer neu gewählte Ansatz kostete Zeit. Aus Wochen des Experimentierens wurden Monate. Noch 20 Tage und ich muss Gerald meinen Bericht abliefern, dachte sich Ludwig im Mai, 5 Monate nach dem Gespräch mit Boots. Was habe ich übersehen? Woran liegt es, dass die Zellen nicht wachsen? Wenn ich die Lösung nicht finde, werde ich erneut scheitern, dieses Mal aber endgültig. Also begann er wieder von vorne. Er blätterte durch hunderte von Seiten in den Laborbüchern, ging akribisch alle Details, alle Ansätze und Methoden durch. Er arbeitete jetzt 7 Tage in der Woche. Nachts schlief er wenige Stunden im Labor auf einer Luftmatratze. Er wusch und rasierte sich nicht mehr regelmäßig. Nach ein paar Tagen sah er aus wie ein Eremit mit tiefen Ringen unter den Augen. Nachdem er quasi 10 Tage und Nächte am Stück durchgearbeitet hatte, verließen ihn seine Kräfte. Sein Kopf war leer und er hatte schrecklichen Hunger. Er wusste, dass es so nicht weiterkam. Am Abend setzte er sich daher in sein Auto und fuhr zu Evas Wohnung. Mühsam und frustriert schleppte er sich die Treppe hoch, klingelte und hoffte, dass jemand zu Hause ist. »Na da, schau mal an«, begrüßte ihn Eva an der Wohnungstür. »Ein seltener Gast.« »Hallo Eva, darf ich bitte reinkommen?« »Na bitte sehr, hereinspaziert.« Sie ließ ihn rein. Er küsste sie kurz und trocken, ging an ihr vorbei und setzte sich an den Küchentisch. »Siehst schlecht aus, mein Lieber«, sagte Eva. »Magst du was essen?« »Ich wollte gerade kochen. Bier gefällig?« Ludwig nickte stumm. Eva reichte ihm ein Bier und fing an, Gemüse klein zu schneiden. »Ich bin am Ende, Eva«, begann jetzt Ludwig, nachdem er einen großen Schluck getrunken hatte. »Ich arbeite Tag und Nacht und nichts funktioniert. Wenn ich nicht bald etwas vorweisen kann, wird mich mein eigener Schwiegervater rausschmeißen.« »Na und?«, fragte Eva. »Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn du dich von der ganzen Familie Boots trennst. Fang jetzt bitte nicht an, mich wegen meines Privatlebens zusätzlich unter Druck zu setzen«, sagte Ludwig genervt. »Dein sogenanntes Privatleben beinhaltet auch Herbert und meine Wenigkeit. Ich möchte dich nur diskret darauf hinweisen, dass du seit Wochen nicht mehr anwesend bist«, sagte Eva sarkastisch. »Wie stellst du dir das eigentlich vor?« »Ist ja gut, Eva. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist in knapp 2 Wochen eh alles vorbei«, sagte Ludwig gereizt. »Aber lass mich jetzt bitte einfach mal zur Ruhe kommen, ja?« Eva ersparte sich weitere Kommentare, zündete den Gasherd an und erhitzte in der Pfanne das kleingeschnittene Gemüse. In einem Topf brachte sie Wasser zum Kochen. In diesem Moment betrat Herbert die Küche. »Hallo Ludwig«, sagte er, »wie geht's?« »Grüß dich, Herbert, so lala, könnte besser sein«, antwortete Ludwig. Herbert setzte sich neben Ludwig, schaute auf seine Mutter und fragte, »was gibt's denn zu essen?« »Das, was auf den Tisch kommt«, antwortete Eva schroff. »Eieiei, die Stimmung ist aber wohl eher mäßig. Habe ich etwas verpasst?« »Frag deinen Vater, nicht mich«, antwortete Eva. Herbert blickte fragend auf Ludwig. »Na, ich komme seit Wochen mit meinen Experimenten nicht mehr weiter«, sagte Ludwig. »Was machst du denn zurzeit?«, fragte Herbert. »Ist nicht so einfach zu erklären«, antwortete Ludwig etwas genervt. »Im Wesentlichen geht es darum, dass die Zellkulturen nicht angehen.« Ludwig schnitt sich ein Stück Brot auf, stopfte es in den Mund und spülte mit Bier hinterher. »Wenn du noch 10 Minuten warten könntest, würde es auch eine richtige Mahlzeit geben«, sagte Eva. »Tut mir leid, ich habe nur furchtbar Hunger«, erwiderte Ludwig. »Und laufen die Experimente so ähnlich ab wie das, was du mir mal mit dem Bärtierchen gezeigt hast?«, fragte jetzt Herbert. »Nein, anders, schwieriger und komplexer. Wäre schön, wenn immer alles so einfach wäre«, antwortete Ludwig mit vollem Mund. Herbert wandte sich nun seiner Mutter zu. »Habe ich dir das eigentlich erzählt, Mama, wie Ludwig damals diese winzigen Tiere so gekocht hat, wie du die Nudeln kochst? Die Dinger waren logischerweise tot. Aber jetzt kommt es. Nach etwa 1 Minute sind sie wieder lebendig geworden und haben sich sogar mehr bewegt als vorher. Das nennt man Kryptobiose. Das war wirklich beeindruckend. Seitdem bin ich ein echter Bärtierchen-Fan.« »Nein, Herbert, das hast du mir noch nicht erzählt. Hört sich aber witzig an«, sagte Eva, während sie mit dem dampfenden Kochtopf hantierte. »So, einer von euch beiden kann schon mal den Tisch decken.« »Hilfst du mir, Ludwig?«, fragte Herbert seinen Vater. Ludwig blickte starr auf den Tisch. In der linken Hand hielt er ein abgebissenes Stück Brot, rechts hielt er die Bierflasche. »Ludwig«, fragte Herbert erneut, ohne eine Reaktion hervorzurufen. »Ludwig! Vater! Herr Hochberger!« Ludwig blickte langsam hoch. »Na klar, das ist es. So müsste es klappen. Ich muss einen Stimulus auf die Zellen ausüben.« »Wie bitte?«, fragte Herbert. Eva drehte sich ebenfalls verwirrt um. Ludwig stellte die Flasche auf den Tisch, stand auf und holte sich noch ein Brot. »Es tut mir leid, aber ich muss morgen etwas ausprobieren. Das muss klappen. Ich melde mich morgen.« Er stopfte sich erneut etwas Brot in den Mund und verließ die Wohnung. Eva und Herbert blickten ihm fassungslos hinterher. Ludwig eilte die Treppe hinunter, sprang in sein Auto und raste zurück an seinen Arbeitsplatz. Während der Fahrt dachte er an das Experiment der Bärtierchen mit Herbert und an diverse Erlebnisse mit Bernhard. Wenn immer ungünstige Bedingungen herrschen, schlafen sie. Nein, sie schlafen nicht. Sie stellen sämtliche Körperfunktionen ein. So wie die isolierten Zellen im Kulturmedium kommt es weder zur Zellteilung noch zum Zelluntergang. Entscheidend ist die Regeneration, sobald ein Schaden gesetzt wird. So wie Bärtierchen das Flitzen anfangen, nachdem sie gekocht wurden. So wie bei Bernhard innerhalb von wenigen Stunden Schuss-, Messer- und Kältebrandverletzungen heilen können. Nachdem er in dem Labor ankam, machte er sich sofort ans Werk. Er fing mit Bernhards Knochenmarkszellen an. Er entnahm aus der Zellkultur etwa die Hälfte des Materials, legte es in eine Petrischale und tropfte etwas Kochsalzlösung drüber. Dann hielt er die Schale über den brennenden Bunsenbrenner. Sobald ein paar Siedebläschen aufstiegen, kühlte er das Ganze mit etwas zusätzlicher kalter Kochsalzlösung ab. Anschließend gab er die gekochte Zellsuspension wieder zurück in das Zellkulturmedium. Er schaltete das Mikroskop ein, setzte sich vor das Okular und wartete auf eine mögliche Reaktion. Zunächst erschien ihm die Zellmasse insgesamt etwas verringert. Nach etwa einer Minute bemerkte er jedoch, wie sich vom Zentrum ausgehend eine Zelle nach der anderen teilte. Es war wie eine Kettenreaktion. Aus einer Zelle wurden zwei, aus zwei wurden vier, acht, 16 und so weiter. Er konnte nicht glauben, was er sah. Nach 3 Minuten war fast die gesamte Zellkulturplatte mit einer dünnen Schicht von Knochenmarkszellen überzogen. Wenige Sekunden später hörten die Zellteilungen auf. Die Zellen gingen wieder in den Ruhemodus über. Er führte das gleiche Experiment mit den anderen Gewebeproben durch. Es dauerte zwar etwas länger, das Ergebnis war jedoch immer identisch. Das ist es also. So banal. Man muss nur einen Stimulus setzen. Jetzt habe ich die Lösung gefunden. Endlich. Erschöpft machte sich Ludwig Notizen im Laborbuch. Irgendwann in den frühen Morgenstunden legte er sich auf seine Matratze. Er schlief sofort ein. Morgens um 8 wurde Ludwig von einem länger andauernden und lästigen Telefonläuten geweckt. Müde und verschlafen nahm er den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung war Frau Germer. Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, dass sie sonst nie anruf. Die Haushälterin teilte ihm in knappen Worten mit, dass Katrin am frühen Morgen versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Sie wurde bewusstlos in der Badewanne gefunden. Neben ihr lag eine leere Packung eines starken Schlafmittels, ein Barbiturat.